Auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank, Christoph, für die Schriftlesung. Wie schon gesagt, wir befinden uns heute im Kapitel 3 von Ruth. Und ich habe die heutige Predigt mit dem Titel überschrieben, Glaube führt zur Ruhe. Genauer gesagt könnte man auch sagen, Ruths gehorsamer Glaube führt zur Ruhe. Ich möchte starten mit einem Zitat von Corrie ten Boom. Sie sagte einmal, Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Ich wiederhole nochmal. Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Glaube hat einen großen Anteil an der Ruhe, die Ruth findet hier in diesem Kapitel. Und wir wollen uns das gemeinsam genauer anschauen, wie sie diese Ruhe findet und wie sie letztlich uns da ein Vorbild drin sein kann. Ich habe das Kapitel in drei Teile geteilt. Einmal in Naemis Plan, die Umsetzung des Planes und letztlich dann, wie Ruth zur Ruhe kommt. Und im Anschluss daran wollen wir uns dann nochmal genauer anschauen, was wir von Ruth lernen dürfen. In Kapitel 2 ging es um die dienende Ruth, ihr selbstlosen Dienst an Naemi. Und nun überlegt Naemi, wie kann sie sich bei Ruth revanchieren. Und wir lesen davon, sie möchte in Vers 1, sie möchte Ruth einen Ruheplatz schenken. Sie möchte, dass Ruth einen Ruheplatz findet. Und in diesem Zusammenhang bezieht sich Ruhe auf die durch Heirat zu erlangende Ruhe und Sicherheit, wie es bereits in Ruth Kapitel 1, Vers 9 angedeutet wird. Da heißt es, der Herr gebe euch das, ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Das sagt Naemi, als sie ihre beiden Schwiegertöchter wegschicken möchte und ihr sagt, ja, meine Söhne sind gestorben, eure Männer sind gestorben, sucht euch doch andere Männer, dass ihr Ruhe findet. Und Ruth, Naemi führt hier auch nochmal den Grund an. Also sie möchte, dass es Ruth gut geht. Ruth hat für Naemi viel getan und Naemi hat für Ruth viel getan. Ruth hat viel für ihre Schwiegermutter Naemi getan. Und wenn man sich das aber genauer anschaut, erhofft sich natürlich auch Naemi darüber hinaus auch eigene Vorteile, denn sie sieht sich drei Schwierigkeiten ausgesetzt. Und zum Ersten ist natürlich auch ihre Überlegung, wie kann die Linie ihres Mannes Elimelechs fortbestehen, wo ihre beiden Söhne tot waren. Sie hatte gerade keinen Erbe. Und der zweite Grund, sie wollte gerne auch Elimelechs Erbe schützen, dass es weitergetragen wird. Und drittens, wie auch schon gesagt, sie wollte natürlich auch ihrer Schwiegertochter Ruth Sicherheit und Ruhe verschaffen. Und in den nächsten Versen erfahren wir, was für einen wohldurchdachten Plan Naemi sich ausgedacht hat. Und mit dem Plan werden alle drei genannten Schwierigkeiten gelöst. Ein kluger Schachzug, könnte man auch sagen. Und man sagt ja so einiges über Schwiegermütter. Aber hier Hut ab, wirklich ein raffinierter Plan, wie wir gleich sehen. Damit wir den Plan besser verstehen, ist es wichtig, dass wir einen kleinen Exkurs zum Thema Levirats-Ehe machen. Das Wort Levirats-Ehe, das entstammt aus dem lateinischen Wort für Levier, was so viel bedeutet wie Schwager. Man könnte somit eben auch dieses Levirats-Ehe mit Schwager-Ehe übersetzen. Und die Levirats-Ehe war ein göttliches Gebot, welches wir in 5. Mose, Kapitel 25, die Verse 5 und 10 finden. Und hier wird deutlich, dass nach dem Gesetz Moses der Schwager einer kinderlos gebliebenen Witwe dazu verpflichtet war, die Witwe zu heiraten, um einen Sohn zu zeugen, damit der Name des verstorbenen Bruders eben weitergetragen wird. Und darauf nimmt Naemi in Vers 2 Bezug, indem sie sagt, er ist ein Verwandter. Wir erinnern uns in Kapitel 2, wo Naemi bereits das auch schon erwähnt, dass Boas ein Verwandter und damit auch ein Löser ist. Damit spielt sie eben auf diese Levirats-Ehe an. Im strengeren Sinne, sei hier aber auch noch gesagt, fällt diese Begebenheit hier im Buch Rut nicht unter das Gesetz der Levirats-Ehe, weil es, wie schon erläutert, nur eigentlich einen Schwager betrifft, also Brüder. Und die gibt es hier nicht. Naemi spricht den Umstand selber in Kapitel 1, Vers 11 an. Dort beklagt und bedauert sie, dass sie selber nicht mehr in der Lage ist, Söhne zu gebären für ihre verwitweten Schwiegertöchtern. Die Geschichte von Ruth und Naemi gibt aber den Anlass dazu, dass dieses Gesetz unter den Israeliten erweitert wurde, sodass auch entferntere Verwandte zum Lösen verantwortlich gemacht wurden, wenn eben kein Schwager vorhanden war. In Vers 2 erfahren wir auch, wo Boas sich aufhält. Wir haben in Kapitel 2 gehört, dass die Gerstenernte stattgefunden hat und Boas war eben jetzt auf der Tenne, auf seiner Tenne, wo er geworfelt hat. Und wer nicht weiß, was eine Tenne ist, das ist war in der Regel ein ebener Platz, wo man getroschen hat, sprich wo man das Getreide von dem Korn getrennt hat, ausgeschlagen hat und im Anschluss hat man das Korn dann geworfelt. Sprich, man hat es mit einer Schaufel zum Beispiel in die Luft geworfen und hat dann somit die Spreu von der Gerste getrennt. Daher kommt auch dieses bekannte Sprichwort, die Spreu vom Weizen trennen. Wir wollen weiter in Vers 3 schauen. Dort erfahren wir jetzt mehr über den Plan von Naemi. Wir erfahren genauer gesagt, wie Ruth sich vorbereiten soll und Naemi rät ihr drei Dinge. Erstens, sie soll sich baden, zweitens, sie soll sich salben und drittens soll sie ihr bestes Kleid anziehen. Wenn das mal nicht typische Vorbereitung für ein Date sind, ich weiß nicht, wie ihr euch für euer erstes Date vorbereitet habt, aber sicher das ein oder andere davon war bestimmt dabei. Diese drei Punkte haben auch noch eine geistige Bedeutung, da wollen wir später nochmal drauf zurückkommen. Darüber hinaus rät Naemi Ruth auch, dass sie, wenn sie dann auf der Tenne ist, sich erstmal nicht bemerkbar machen soll, bis Boas gegessen und getrunken hat, bis er schließlich dann eingeschlafen ist. Und es wird uns dann im Vers 4 berichtet, wie Ruth auf dieser Tenne dann genauer vorgehen soll. Sie soll sich zum einen erstmal ganz ruhig verhalten und sie soll erstmal beobachten, wo er sich hinlegt. Davon lesen wir. Und zweitens, jetzt wird es langsam spannend und auch nicht mehr so unbedingt jugendfrei, aber ich glaube, alle sind hier, sind alle über 18. Denn was lesen wir hier? Sie soll zu Boas gehen und soll sein Fußende aufdecken. Und diese Geste bietet natürlich Stoff für zahllose Diskussionen. Wichtig aber ist hier, dass diese Geste nicht aus der heutigen Sicht beurteilt wird, sondern im Licht der damaligen Zeit. Und deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt, beruht diese Geste denn auf einer Sitte oder rät hier Naemi, ruht tatsächlich etwas Unmoralisches zu tun? Und ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert und viele Bibellehrer sind sich da einig, dass es sich mit dem Aufdecken des Gewandes, wovon wir hier reden, um einen uralten Brauch im Nahen Osten handelt, der letztlich eben zur Heirat aufrufen sollte. Das wird auch nochmal in Vers 9 deutlicher. Da kommen wir drauf zurück. Die dritte Anweisung, die Naemi Ruth gibt, ist, dass sie sich dann an sein Fußende, also an das Fußende vom von Boas legt. Und dadurch soll ersichtlich werden, dass Ruth eine Knechtsposition einnimmt, also eine demütigende und bittende Haltung. Sie legt sich nicht neben ihn, sondern an sein Fußende. Und der vierte Ratschlag ist dann eben, dass sie abwarten soll, erstmal, was Boas ihr mitteilen wird. Und Vers 5 berichtet uns dann von der Zustimmung Ruths, ihrem Gehorsam und letztlich auch ihrem Vertrauen ihrer Schwiegermutter gegenüber. Und was sie hier tut, ist ein Vertrauensschritt. Sie glaubt, dass Boas bereit ist, sie zu lösen. Und das darf auch für uns eine Lektion sein, dieser Gehorsam auch, diesen Schritt, den sie auch, diesen Glaubensschritt, den sie tut, auch diesen Gehorsam ihrer Schwiegermutter gegenüber. Das darf uns auch eine Lektion sein auf ältere Geschwister, auch auf unsere Eltern zu hören, Rat auch anzunehmen. Und es ist durchaus auch ein biblisches Prinzip, auch bei der Partnerwahl, Eltern oder ältere Geschwister im Herrn um Rat zu fragen. Wir kommen nun zum zweiten Teil dieses Textes, zu der Umsetzung des Planes. Und wir befinden uns im Vers 6. Dieser Vers, der leitet den nächsten Abschnitt ein. Es ändert sich die Szene, es ändert sich der Schauplatz. Ruth begibt sich auf die Tenne von Boas. Und hier wird auch nochmal betont, Ruths Gehorsam. Und die Einzelheiten, von den Einzelheiten, was sich jetzt eben ergibt auf dieser Tenne, davon berichten jetzt die nächsten Verse. Und Vers 7 berichtet uns dann auch tatsächlich, dass es sich so zuträgt, wie Naemi das auch vermutet hat, nachdem Boas gegessen hatte, getrunken hatte, nach einem Tag harter Arbeit, legt er sich schlafen und legt sich auf der Tenne nieder, wahrscheinlich auch deshalb, weil er sein Korn natürlich bewachen wollte. Und was macht Ruth? Wahrscheinlich hat sie nicht unweit von Boas irgendwo hinter einem Busch gekauert und hat ja erstmal abgewartet, bis Boas eingeschlafen ist. Und ich habe mich auch gefragt, ja, wann wird sie sich wohl getraut haben, zu Boas zu schleichen? Aber ich denke, lange wird sie nicht gewartet haben müssen, denn Boas wird sicher schnell eingeschlafen sein. Und wir erfahren dann letztlich in, davon, dass sie sich dann irgendwann aufmacht und sich an diesem Rat von Naemi hält und eben sich an das Fußende von Boas niederlegt. Und in Vers 8 erfahren wir dann von der Entdeckung, dass Boas in der Nacht plötzlich aufschreckt. Es wird hier berichtet, um Mitternacht merkt er plötzlich, dass irgendwas nicht stimmt. Wahrscheinlich hat er gefroren. Und die Reaktion darauf, er beugt sich vor, ist natürlich erstmal ganz erschrocken, als er dann jemand an seinen Füßen niederlegen sieht. Und in einem weiteren Vers, in Vers 9, wird uns dann geschildert, was sich eben für ein Gespräch ergibt. Und auf Boas Frage, wer sie denn sei, gibt sie sich als Ruth zu erkennen. Wörtlich sagt sie, da lesen wir, ich bin Ruth, deine Magd. In Kapitel 2, Vers 13 bezeichnete sie sich schon mal als Magd. Wir erinnern uns letztes Mal, da lesen wir in Vers 13 von Kapitel 2 und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde. Und hier lohnt sich ein Blick in den hebräischen Urtext, denn es gab zwei Gruppen von Knechten bei den Israeliten und für diese beiden gab es auch unterschiedliche Bezeichnungen. Verzeiht mir, wenn ich das jetzt nicht richtig ausspreche, aber einmal gibt es dieses Wort Schip, Schar und einmal Ama. Und als Ama wurde eine Sklavin bezeichnet, die ein Israelit als Frau oder als Nebenfrau nehmen konnte. Und Schipschar hingegen wurde eine Sklavin der niedrigsten Klasse bezeichnet und auf diese traf das eben nicht zu. Und in 2 Vers 13 steht in Hebräischen eben Schipschar, während hier in Vers 9 Ama verwendet wird. Sie stellt sich also hier als eine Frau dar, die zur Ehe berechtigt ist und bringt das eben auch Boas zum Ausdruck. Und sie macht es dann ja auch nochmal klar. Sie lässt keinen Zweifel aufkommen, warum sie da ist. Sie sagt, so breite den Saum deines Gewandes über deiner Magd aus oder wie es auch im hebräischen Text heißt, wörtlich, breite deine Schwingen über deiner Magd aus. Und hier wird jetzt nochmal deutlich, was es mit dieser Geste auf sich hat. Das Aufdecken des Fußendes war letztlich eine symbolische Geste, die zur Heirat und auch hier eben zur Lösung aufgefordert hat. Und in 5. Mose finden wir diese Geste öfters, dass ein Mann sein Gewand über seine Frau ausbreitet im Sinne eben der Ehe. Und diese Formulierung finden wir auch in Hesekiel 16, Vers 8, als Gott sein Ehebündnis, seinen Schutz über Israel ausbreitet. Abschließend von dem Vers 13, Vers 9, so rum, sagt sie dann auch nochmal das konkret, nennt sie nochmal konkret den Grund ihrer Bitte. Sie sagt, du bist Löser. Und wir wollen uns anschauen, wie Boas reagiert. Er beginnt erstmal mit einem Segensspruch. Wir lesen, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Dass er hier den Namen Gottes erwähnt, zeigt, dass er sich wohl Gottes Eingreifen und seinem Wirken bei diesem Ereignis bewusst ist und dass er sie mit Tochter anspricht, das weist wohl auf einen Altersunterschied hier hin. Und warum spricht Boas hier diesen Segen aus? Weil, wie er selber sagt, sie die letzte Treue schöner erwiesen hat als die erste. Die erste Treue bezeichnet, wir erinnern uns an Kapitel 1, an die Loyalität, die Ruth Naemi gegenüber hatte. Sie hat ihre Heimat, ihre Religion verlassen und hat sich dem Gott Israels zugewandt. Und die jetzige Freundlichkeit, die zeigt sich darin, dass sie sich einem Mann zuwendet, der wahrscheinlich eine Generation älter war als sie. Und wir lesen davon, dass diese Güte übertrifft die erste. Dadurch, dass Naemi bzw. der Sippe Elimelechs bereit ist, ein Erbe zu gebären. Sie hätte sich auch einen jüngeren Mann zuwenden können, der nicht Löser gewesen wäre. Aber ihr war es wichtig, sie hatte Naemi lieb, sie wollte eben ihr auch diesen Dienst erweisen und hat ihr eigenes Glück hinten dran erstmal gestellt. Sondern sie hat ganz klar gesehen, was es auch für eine Wichtigkeit eben hat, gerade auch zu der damaligen Zeit, dieses Erbe von Elimelech fortbestehen zu lassen. Und in Vers 11 ermutigt Boas Ruth mit fürchte dich nicht. Seine Zusage ist, alles, was du sagst, will ich für dich tun. Er drückt damit aus, dass er letztlich seine Verpflichtung als Verwandtenlöser nachkommen möchte. Und der Grund, den er auch hier nennt, ist, erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und offensichtlich hatte Ruth sich einen guten Ruf in Bethlehem aufgebaut durch ihr vorbildlichen Umgang. Wir erinnern uns an letztes Mal, wo Philipp auch darüber gepredigt hat, dass Ruth oder wie Ruth sich auch vorbildlich um Naemi gekümmert hat. Ihre Tugendhaftigkeit, die war sogar den Ältesten in der Stadt von Bethlehem bekannt geworden. In Vers 12 wird uns dann aber noch davon berichtet, dass es noch eine rechtliche Komplikation gab. Es heißt, es ist wirklich so, dass ich Löser bin, doch gibt es da noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Und nach dem mosaischen Gesetz oblag es dem engsten Verwandten eben zu lösen. Und als gesetzestreuer Israelit, so wie wir Boas auch kennengelernt haben, hat er sich da auch vorbildlich dran gehalten. Er gibt dir dann noch ein paar Anweisungen in Vers 13. Er sagt zu ihr, bleibe heute Nacht hier. Im Hebräischen findet sich hier das Wort Lun für bleibe, nicht das Wort Sakaf. Und interessant ist das hier in dem Fall, weil das eine, also das Wort Sakaf eine sexuelle Konnotation oder Nebenbedeutung besitzt. Jedoch dieses Wort Lun, wovon hier die Rede ist, hat eben nicht diese Konnotation. Und somit wird auch durch dieses Verb jedwede Diskussion über eine sexuelle Begegnung jetzt in dieser Nacht, wird damit ausgeschlossen und wird damit gegenstandslos. Als nächstes redet dann Boas von seinem Plan, den er hat, den er direkt dann am nächsten Tag in Angriff nehmen möchte. Und es wird deutlich, es gibt zwei Möglichkeiten, das sagt er auch selber. Wenn er, also der andere Verwandte, dich lösen will, gut, so mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Also er bekräftigt hier jetzt auch nochmal seine Aussage mit einem Schwur, eben indem er sagt, so wahr der Herr lebt. Und der Vers endet dann letztlich damit, dass er Ruth anweist, bis zum Morgen eben bei ihm zu bleiben, bei ihm zu übernachten. Und in diesem Abschnitt können wir zusammenfassen, handelt Boas in zweifacher Weise verantwortlich. Erstens, er sandte Ruth jetzt nicht mitten in der Nacht nach Hause, er rührte sie nicht an. Und zweitens hat er auch das Recht des näheren Verwandten geachtet und somit auch das mosaische Gesetz. Im Vers 14 wird jetzt der nächste Abschnitt eingeleitet, in dem nochmal dargelegt wird, dass Ruth die Nacht auf der Tenne eben an dem Fußende von Boas verbracht hat, wie Boas ihr in Vers 13 rät. Und hier wird auch nochmal deutlich, dass sie letztlich seinen Anweisungen Folge leistet. Und um letztlich den guten Ruf der beiden zu wahren, stehen sie morgens früh auf. Noch bevor sie einander erkennen können, lesen wir. Also wir können davon ausgehen, dass 5.30 Uhr oder vielleicht sogar noch früher, eben bevor die Sonne aufgegangen ist. Denn Boas wollte nicht, dass bekannt wird, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Genau, wollte einfach unnötigen Klatsch und Tratsch vermeiden. Und bevor Ruth zurück zu Naomi geht, bekommt sie noch ein großzügiges Geschenk. Boas lädt ihr nochmal ordentlich Gerste auf, dass sie auch versorgt ist. Und in dem dritten Abschnitt erfahren wir jetzt, wie Ruth zurückkehrt zu Naomi und wie sie sich letztlich zur Ruhe legen darf. Und Naomi will natürlich direkt wissen, wie ist es ihr ergangen und ob Boas sie denn nun lösen möchte. Und wir lesen in Vers 17, und sie sprach, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Ruth erwähnt hier eben dieses Geschenk, was sie bekommen hat, das Boas ihr mitgegeben hat. Und er gab es ihr, damit sie eben nicht mit leeren Händen zurückkommt. Und das Geschenk war auch in gewisser Art und Weise auch ein Zeichen der Verbundenheit mit Naomi und sollte letztlich auch die Bereitschaft Boas ausdrücken, dass er seine Verpflichtung erfüllen möchte. Er wollte es damit auch nochmal eben mit diesem Geschenk zum Ausdruck bringen. Und Hier kann man auch zusammenfassen, findet sich dieses Leersein, wovon wir in Kapitel 1 lesen, in dem Vers 21, das findet hier ein Ende. Denn diese Gerste, die sie hier bekommen hat, die stellt eine Vorschattung auf die sich nun einstellende Fülle dar. Und das Kapitel endet damit, dass Naemi Ruth dazu auffordert, dass sie jetzt erstmal zu Hause bleiben soll und abwarten soll, von ihrem Werk ruhen kann. Und ihr gehorsamer Glaube, der führt sie letztlich zu dieser Ruhe. Und alles, was sie tun konnte, alles, was Ruth tun konnte, hatte sie getan. Und nun war Boas an der Reihe und Naemi war fest davon überzeugt, dass er nicht ruhen wird, bis er letztlich diese Angelegenheit geklärt hat. Zusammengefasst ist das Kapitel 3 einerseits die Antwort auf das Gebet von Naemis in Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Es legt aber auch einen Grundstein für die Lösung der zentralen Probleme, die ich am Anfang angesprochen habe. Es führt letztlich zur Ruhe. Zum anderen ist dieses Kapitel aber auch ein wunderbares Bild, eine Illustration oder man könnte auch sagen eine Vorausschau auf den Messias, der letztlich der wahre Löser oder der wahre Erlöser ist. Und da wollen wir uns jetzt auch noch ein paar Minuten Zeit nehmen. Was für Hinweise finden wir an der Person Boas, die auf den Messias, die auf Jesus Christus hinweisen? Letztes Mal wurde das vor allen Dingen in dem Charakter deutlich von Boas. Wir haben davon gelesen, dass er sehr angesehen war, dass er gnädig war, dass er fürsorglich war. Und in Kapitel 3 ist es vor allen Dingen die Tat Boas, die Bereitschaft zu lösen, wie angesprochen, die auf Jesus hinweist. Und durch Boas Bereitschaft zu lösen, findet Naemi und Ruth, also beide finden Ruhe. Und das ist eben ein deutlicher Hinweis auf das Erlösungswerk von Jesus, das uns Ruhe und Heil verschafft. Vergleicht man die Anforderungen, die der Löser Boas erfüllen musste, mit den Qualifikationen, die der Messias besitzen musste, fallen uns 4 Parallelen auf, die wir uns noch mal kurz anschauen wollen. Zum einen, gibt es hier einmal diese Anforderungen, die der Löser Boas erfüllen musste. Er musste ein naher Angehöriger und ein Blutsverwandter eben von Elimelech sein. Das war Boas. Und hier sehen wir aber auch, wenn wir das vergleichen mit dem Messias, denn das hat sich durch Jesus auch erfüllt, durch seine Menschwerdung ist Jesus letztlich ein Verwandter der Menschen im Allgemeinen geworden, durch seine Geburt, durch Maria, natürlich insbesondere ein Blutsverwandter des jüdischen Volkes geworden. Eine weitere Parallele, die wir finden, ist eben die Bereitschaft, den Preis zu zahlen. Wir haben davon gelesen, Vers 11, dass Boas bereit war, den Preis zu zahlen. Und Jesus Christus war auch bereit, diesen Preis zu zahlen. In Matthäus 20, Vers 28 lesen wir von dem Lösegeld, wo Jesus selber sagt, dass er sich als Lösegeld für viele gibt. Genauso wie Boas bereit war, zu lösen, so war auch Jesus Christus bereit, uns zu lösen. Genauso wie Boas, kommen wir zur dritten Anforderung, in der Lage dazu war oder befähigt dazu war, zu lösen, so ist auch Jesus in der Lage dazu gewesen, uns zu lösen. Denn er war der einzige Gott und Mensch zugleich, der ohne Sünde und ohne Schuld war. Wir lesen davon in Hebräer unter anderem Kapitel 7, die Verse 24 und 25, wovon dem ewigen Leben und dem ewigen Priestertum von Jesus gesprochen wird. Und letztlich die vierte Anforderung wo wir auch eine Parallele finden, ist eben der Besitz des erforderlichen Lösemittels. Jesus hat das, wie gerade auch schon erwähnt, dieses unschuldige menschliche Blut eben besessen, wie wir auch in 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19 lesen, wo von diesem kostbaren, unschuldigen Blut die Rede ist, die Jesus für uns am Kreuz vergossen hat. Und diese vier Anforderungen der Schwagerehe, die durch Boas erfüllt werden, sind ein wunderbarer Hinweis auf die Qualifikation, die letztlich Jesus Christus erfüllt hat. Und Boas, kann man sagen, ist somit auch ein Bild, das auf Christus hindeutet, der wahre Erlöser ist. Und das ist auch das Schöne, gerade im Alten Testament in vielen Geschichten gibt es immer wieder solche Bilder, die letztlich auf Jesus Christus, auf den Messias hinweisen. Und Ruth hingegen ist hier in dem Kapitel ein Bild für die Gemeinde, für die Braut Christi, die durch Jesu wunderbare Gnade erlöst wird. Und so wie Ruth durch ihren gehorsamen Glauben und ihr Vertrauen zu Boas ein neues Leben eintreten darf, so tritt auch der Gläubige in ein neues Leben ein, wenn er eben das Erlösungswerk von Jesus Christus annimmt und daran glaubt. Glaube führt zu Ruhe. Wir sehen aber auch in dem Kapitel in wunderbarer Weise, dass Glaube ohne Werke tot ist. In Jakobus lesen wir, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wahrer Glaube, der wirkt sich in guten Werken aus. Und das ist auch deutlich bei Ruth. Es ist aber auch hier wichtig zu sagen, die Werke sind nicht die Wurzel der Errettung, sondern es ist ihre Frucht. Und wir sehen in der Geschichte von Ruth dieses wunderbare Zusammenspiel. Und jetzt zum Schluss, was für Glaubenswerke sehen wir bei Ruth? Und damit kommen wir auf diese drei Punkte zurück, die ich am Anfang erwähnt hatte. Sie badet sich, sie salbt sich, sie zieht ihr bestes Kleid an. Und das tut sie aus Glauben daraus, dass wenn sie das tut und auch diese Schritte tut, auch vorbereitend, dass Boas sie lösen wird. Und diese drei Punkte, die können wir auch wunderbar auf uns beziehen. Denn die Folgen des Glaubens sind, dass wir uns baden, dass wir uns waschen, dass wir unser bestes Kleid anziehen. Und was verbirgt sich hinter diesen drei Punkten? Für was steht das Waschen im übertragenen Sinne? Es ist eine Aufforderung für den Gläubigen, nach der Heiligung zu streben. In Epheser 5, Vers 26 wird das ganz konkret beschrieben, wie die Waschung der Heiligen erfolgen soll, nämlich durch das Wasserbad im Wort, dass wir dem Wort Gottes lesen und studieren und uns eben auch korrigieren lassen durch das Wort Gottes. Der zweite Punkt, das Salben mit Öl, ist ein Bild von der Salbung mit dem Heiligen Geist. Und Gottes Kinder sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. In Epheser 4, Vers 30 fordert uns Paulus dazu auf: und betrübt nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Also, und wir sollen stattdessen nach den Früchten des Geistes streben, wie es in Galater 5, Vers 22 heißt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Der dritte Punkt, das Kleid. Für was steht das Kleid? Im Allgemeinen steht es dafür, für das, man kann es übertragen, für das, was die Menschen von uns sehen. Und die Menschen sehen letztlich unser Verhalten, unsere Taten, eben genauso wie sie unsere Kleider sehen. Und es ist Gottes Absicht, dass wir durch unsere Taten die Lehre Gottes eben in allem zieren, wie es in Titus 2, Vers 10 heißt. Was das Wort Gottes und der Heilige Geist in uns bewirken, wird letztlich in unserem Äußeren sichtbar, in der Art und Weise, wie wir reden und wie wir handeln. Ruth ist somit ein wunderbares Vorbild für uns. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns ein Beispiel nehmen an ihrem fruchtbaren Glauben, an ihrem gehorsamen Glauben. Und das Resultat ihres Glaubens war Ruhe. Und Glaube ist auch die Bedingung für die Erlösung, für die Ruhe des Gläubigen. In Kolosser 1, Vers 13 und 14 lesen wir von dieser Ruhe. Da heißt es, er, also Jesus Christus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und auf diese Verheißung dürfen wir vertrauen. Ruth blieb letztlich nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass sie gelöst wird. Sie hatte bestimmt auch die ein oder anderen Zweifel. Und ich denke, das kennen wir auch selber. Es ist oft das Schwierigste. Es ist oft der schwierigste Teil unseres Glaubens, wenn wir uns in einer Lage befinden, wo wir selber nichts mehr tun können, wo uns nichts anderes übrig bleibt, als auf Gott zu warten und auf Gott zu vertrauen, dass er letztlich seinen Willen ausführt. Und gerade in solchen Momenten können Zweifel aufkommen und schleicht sich auch oft Sorge ein. Doch ich möchte uns ermutigen, dass wir ein Beispiel uns nehmen an dem Glauben von Ruth. Und ich möchte auch euch nochmal eine Frage mitgeben, die ihr gerne mitnehmen dürft in diese Woche, in den Rest dieser Woche. Wann hast du zum letzten Mal einen mutigen Schritt im Glauben gemacht? Schließen möchte ich nochmal mit dem Zitat von Corrie ten Boom, was uns nochmal vor Augen führen soll, was Glaube ausmacht. Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Amen.